Jetzt sind. So, jetzt sind. Liebe Gemeinde, heute haben wir wieder einen spannenden Abschnitt aus dem Danielbuch vor uns. Das vorletzte Mal vor den Ferien. Und da könnte man sich ja schon die Frage stellen, warum sollen auch wir als Gemeinde des Neuen Testaments immer wieder das Alte Testament studieren? Was sagt uns das? Der Apostel Paulus hat geschrieben, 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze. Also das steht schon mal. Paulus schreibt an Christen. Und in Römer 15, Vers 4 hat er das noch mehr zugespitzt. Und da hat er gesagt, Römer 15, 4, was zuvor geschrieben ist, also im Alten Testament, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Wir sollen durch den Trost der Schrift, auch durch den Trost von Daniel 8, Hoffnung haben. Nun, auf den ersten Blick muss ich sagen, ist unser heutiges Kapitel allerdings nicht sehr tröstlich, nicht sehr trostreich. Es beginnt mit einem brutalen Kampf, Sie werden es gleich sehen, zwischen einem Widder und einem Ziegenbock. Die beiden gehen mit ihren Hörnern krachend aufeinander los, bis einer von beiden am Boden liegt und zertreten wird. Unser Thema ist darum auch, wie Hörner rasseln und zerbrechen. Wie Hörner rasseln und zerbrechen ist heute unser Thema. Auf den ersten Blick nicht sehr trostreich. Auf den zweiten Blick bekommen wir hier einige Informationen, die wir zum Teil schon aus früheren Kapiteln kennen. Hat mir gerade heute Morgen noch ein Mitarbeiter gesagt, der hatte nochmal zur Vorbereitung die andere Predigt gehört und sagte, Mensch, die Kapitel sind ja ziemlich ähnlich, Kapitel 7 und Kapitel 8. Sag ich, ja genau, das ist auch die Herausforderung gewesen für den Prediger. Die entscheidende Frage ist ja, warum brauchen wir auch noch Daniel 8? Warum hat Gott ausgerechnet dieses Kapitel in die Bibel mit eingebaut? Das ist immer eine Frage, die ich unsere Studenten zu stellen anleite, wenn sie Predigten lernen, wenn sie Homiletik lernen. Warum hat Gott dieses Kapitel eingebaut? Was ist seine Absicht damit? Warum hat der Heilige Geist dafür gesorgt, dass diese 27 Verse aufgeschrieben wurden? Das ist doch die Frage. Und das war auch immer wieder meine persönliche Frage in der Predigtvorbereitung. Was ist die Botschaft, die wir daraus hören sollen? Daniel hat von Gott ausdrücklich den Auftrag bekommen, diese Informationen für eine sehr ferne Zukunft aufzubewahren. Also sie aufzubewahren für eine ferne Zukunft, also auch für uns, auch für unsere Zeit. Das lesen wir ganz am Ende, wenn Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel, da haben Sie ja dieses Kapitel vorliegen, auf der Rückseite sich den vorletzten Vers angucken. Da ist diese Aufforderung an Daniel, dies Gesicht von den Abenden und den Morgen, dass die hiermit kundgetan ist, das ist wahr, aber du sollst das Gesicht geheim halten. Hier sollte man besser übersetzen, wörtlich, das Geheimnis verwahren, das Geheimnis aufbewahren. Also nicht verdecken, sondern aufbewahren. Das ist eigentlich die Aufforderung hier, so ist das gemeint. Denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Also Daniel sollte es unbedingt aufschreiben, weil wir es brauchen, heißt das. Und was sollen wir nun aus diesem Säbelrasseln bzw. Hörnerrasseln mitnehmen? Das ist die Frage. Wir wollen uns ihr annähern. Wir haben hier wieder eine Vision, ein Gesicht vor uns, das Gott dem Daniel gegeben hat. Inzwischen sind wir 2 Jahre weiter als in Kapitel 7. Also wir befinden uns um 550 vor Christus, um 550. Daniel ist knapp 70, irgendwo zwischen 65 und 70 Jahre alt. Und er wird jetzt in diesem Gesicht, in dieser Vision, in die Provinz Elam geführt, in die Hauptstadt Susa. Das Gebiet, das liegt noch östlich von Babel und es befindet sich zur Zeit Daniels in babylonischer Hand. Später wird Susa dann die Winterresidenz der persischen Könige, aber jetzt ist das noch in Babels Hand. Und dann ist hier noch eine Angabe gemacht, es ist von einem Fluss die Rede, genauer gesagt von einem Kanal, dem Ulai. Also fangen wir an mit dem Text. Im 3. Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Also in Kapitel 7, 2 Jahre vorher. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa im Lande Elam am Fluss Ulai. Der Ulai, wie gesagt, eher ein Kanal, der Susa mit dem Meer verbindet und dann später von Alexander dem Großen auch dazu genutzt wurde. So, und diesmal sehen wir bei Daniel, das ist auffällig, nachdem er diese Vision bekommen hat, eine besonders heftige emotionale Reaktion. Das können Sie hier schon in Vers 17 sehen, wie er sagt, ich erschrak, Vers 18, ich sank in Ohnmacht. Und am Ende in Vers 27 haben wir es nochmal. Und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. Danach stand ich auf und verrichtete meinen Dienst beim König, also beim babylonischen König. Und ich wunderte mich über das Gesicht und niemand konnte es mir weiter auslegen. Er ist also ganz mitgenommen, ganz umgehauen von dem, was er dort gesehen hat. Und wir fragen, warum? Was war daran so dramatisch? Was war daran so besonders? Gehen wir am besten gleich hinein in den Machtkampf zwischen dem Widder und dem Ziegenbock. Vers 3. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe Hörner, doch eins höher als das andere, und das höhere war später hervorgewachsen. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden, nach Süden hin, und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Und im Vers 20 wird dann erklärt, um wen es sich bei diesem Widder handelt. Es ist das medo-persische Weltreich, das dem Babylonischen folgen wird. Noch herrschen die Babyloner, ja, aber es ist das medo-persische Weltreich, das kommen wird. Vers 20, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeutet die Könige von Medien und Persien. So, um 550, als Daniel diese Vision erhält, ist Babylon noch die führende Supermacht. Aber am Horizont macht sich schon ein Mann aus dem Osten bereit, die politischen Kräfteverhältnisse umzukehren, und das ist Kyros. Kyros, der Perserkönig. Es gelingt ihm, das medische und persische Reich zu einen, und dann marschiert er von Osten her Richtung Westen. Er nimmt Babylonien und Griechenland ein, Richtung Norden, er nimmt Kleinasien ein, und Richtung Süden, er nimmt Israel und Ägypten ein. Und genau das wird hier bei Daniel angekündigt. Ganz, ganz wörtlich. Vers 3 sehen Sie es und in all den folgenden Versen auch. Die beiden Hörner stehen für Medien und Persien, also zwei Mächte, die sich zu einer Macht zusammentun. Und das Höhere war später gewachsen, weil in der Tat Persien ursprünglich das Schwächere der beiden Reiche war, aber dann später stärker wurde unter der Führung von Kyros. Das ist präzise Prophetie, die Daniel hier niederlegt. Bis in die Kleinigkeiten der Symbolik hinein. Das ist auffällig. Das kann man im Nachhinein überprüfen. Aber es ist noch längst nicht alles, was Daniel hier ankündigt. Die Verse 5 bis 8 springen nochmal 200 Jahre weiter in die Zukunft. Also sie können nochmal 200 Jahre drauflegen. Nämlich in die Zeit Alexanders des Großen. Also jetzt springen wir aus dem Jahr 550 ins Jahr 334. Und indem ich darauf Acht hatte, nämlich auf den Widder, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah, und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu, und ich sah, dass er nah an den Widder herankam, und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können, sondern der Ziegenbock warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder vor seiner Gewalt erretten. Und der Ziegenbock wurde sehr groß, und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Und auch da folgt weiter unten noch eine Erklärung, nämlich in den Versen 21 und 22, wenn Sie ein bisschen weiterspringen. 21, 22, da heißt es, der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Dass aber vier an seiner Stelle wuchsen, nachdem er zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Und das ist hochinteressant. Das große Horn, das ist Alexander der Große. Er war der erste König nach der Eroberung Persiens. Nicht der erste König überhaupt, aber der erste König nach der Eroberung Persiens. Er ist das große Horn. Und diese Verse hier, die nehmen 200 Jahre bevor das geschieht, nehmen sie diesen unwiderstehlichen Siegeszug Alexanders vorweg. Seine ungemein schnellen Erfolge. Deswegen sagen sie, er berührte gar nicht den Boden. So schnell war er. 334 zieht er vom Westen her durch Kleinasien nach Osten. Es wäre am besten, wenn wir eine Karte hätten und das hier zeigen können. Das müssen wir bei Gelegenheit nochmal machen. Und dann 333 die berühmte Issos-Schlacht bei Issos-Keilerei 333. Und dann geht sein Sturmlauf über die ganze damals bekannte Welt. des Orients. Kleinasien, Syrien, Palästina, Ägypten, Zweistromland, Medien, Persien, Afghanistan bis nach Indien. So weit reicht Alexanders Reich. Und schließlich trifft er auf den letzten Perserkönig, Darius den Dritten, und wirft ihn krachend zu Boden, lässt ihm keine Chance. Aber, Vers 8. Auf dem Höhepunkt seiner Macht wird der erst 32-Jährige plötzlich gestoppt. Sehen Sie in Vers 8. Und der Ziegenbock wurde sehr groß. Und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn. 323 ist das passiert. Alexander stirbt wahrscheinlich in Babel an Malaria. Der Genius der Kriegsführung stirbt an einer simplen Krankheit, wenn Sie so wollen. Und da kein eigener Erbe bereitsteht, um die Macht zu übernehmen, werden schließlich 4 seiner Generäle das Reich unter sich aufteilen. Das sind die 4 Diadochen. Und auch das sagt Daniel 220 Jahre vorher voraus. Das ist faszinierend. Sehen Sie am Ende von Vers 8. Und es wuchsen an seiner Stelle 4 andere Hörner nach den 4 Winden des Himmels hin. Und in Vers 22 wird es nochmal gesagt, dass aber 4 an seiner Stelle wuchsen, nachdem es zerbrochen war, bedeutet, dass 4 Königreiche aus seinem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er. Und so war es auch. Im Norden Kassander, im Westen Lysimachos, im Osten Seleukos und im Süden Ptolemäus. Das waren die Generäle. Es ist alles genau so gekommen. Und ich bitte Sie, halten wir hier mal inne. Ist es nicht erstaunlich, wie präzise Daniel all diese Erfüllungen vorausgesagt hat im Jahr ungefähr 550 vor Christus? Unvorstellbar. Und das hatten wir ja in den vorherigen Kapiteln teilweise schon gesehen. Aber Kapitel 8 führt uns diese Präzision nochmal besonders deutlich vor Augen, weil wir den Trost der Schrift haben sollen. Und das ist der erste Trost, der in dieser präzisen Prophetie liegt. Und dieser erste Trost lautet, wenn Sie mitschreiben wollen, Gott ist immer im Bilde. Gott ist immer im Bilde. Das rufen uns diese Verse lautstark entgegen, wenn wir uns in sie hinein vertiefen. Gott ist immer im Bilde. Unser Gott, der lebendige Gott, der kann von keiner Entwicklung überrascht werden. Der hat alles im Blick. Unser Gott übersieht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft mit gleicher Souveränität, mit gleicher Präzision, mit gleicher Perfektion. Jesus Christus, sagt Hebräer 13, Vers 8, ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist unser Gott. Und diese Tatsache, die hatte auch Alexander den Großen stark beeindruckt. Wir wissen ja, als er nach Israel kam, um es einzunehmen, da führte ihn sein erster Weg in den Tempel. Ich hatte das vor einigen Monaten schon mal kurz erzählt, weil der jüdische Geschichtsschreiber Josephus in seinen Altertümern darüber berichtet im 11. Buch. Und da berichtet er auch, dass als Alexander in den Tempel kommt, ihm die Priester dort das Buch Daniel geben. Und Alexander liest das Buch Daniel und dann heißt es bei Josephus, und als man ihm das Buch Daniel zeigte, in dem geschrieben steht, dass einer von den Griechen das persische Reich einnehmen werde, glaubte er, dass er derjenige sei, von dem hier die Rede war. Also auf Deutsch, Alexander hat sich in diesem Ziegenbock wiedererkannt. Und er soll, so sagt Josephus, tief bewegt gewesen sein. Es wird ihm etwas gedämmert haben in diesem Augenblick von diesem mächtigen Gott der Juden und der Bibel. Und im Übrigen, wenn das stimmt, was Josephus schreibt, und Josephus gilt im Allgemeinen als sehr zuverlässig, dann ist auch die Unterstellung der Bibelkritik widerlegt, die behauptet, das Buch Daniel sei erst im 2. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden, gewissermaßen als eine Fälschung. Das sei so genau in den Aussagen, das könne nur nach den Ereignissen geschrieben worden sein, behaupten Teile der Bibelkritik. Und das wird natürlich widerlegt durch Josephus, denn Alexander der Große lebte bekanntlich im 4. Jahrhundert vor Christus. Und wäre das Buch Daniel erst im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden, hätte Alexander der Große es kaum im 4. Jahrhundert vor Christus lesen können. So viel Mathematik kann ich auch noch. Also das ist ganz eindeutig. Und diese Präzision ist hier zu greifen. Und auch in den nächsten Versen noch. Überlegen Sie mal, nach dem Widder und dem Ziegenbock, da kommt jetzt ein kleines Horn in den Blick. Dieses kleine Horn ist eines der Nachfolger der Diadochen. Er kommt also aus der syrischen Linie, aus der Linie von Seleukos. Und jetzt wird über diesen Nachfolger aus der Seleukos-Linie Folgendes gesagt. Aus einem von ihnen, also aus einem von diesen 4 griechischen Nachfolgekönigen wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß, nach Süden und nach Osten und nach dem herrlichen Land hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt und das kleine Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Wer ist hier gemeint? Die Ausleger sind sich da wirklich weitestgehend einig, dass hier nur ein Mann gemeint sein kann. Und das ist Antiochus der Vierte. Antiochus der Vierte, oder auch bekannt unter dem Titel Antiochus Epiphanes, er war der Führer der syrischen Besatzungsmacht in Israel. Und Antiochus herrschte dort 175 bis 164 vor Christus. 175 bis 164 vor Christus. Antiochus organisierte die schlimmste Judenverfolgung der vorchristlichen Zeit. Das war Antiochus der Vierte. Er war ein brutaler Kerl. Er stößt nach Süden, nach Osten und nach Israel vor. Wie hier steht, er vergreist sich am Heer des Himmels. Das ist ein Bild für die Sterne und die stehen hier für die Juden, für die frommen Juden, für das fromme Volk Gottes. Er vergreift sich an Gottes Volk. Und er setzt, so sagt es Vers 11, dann den Fürsten ab. Wahrscheinlich ist der jüdische Hohepriester gemeint. Und das hat Antiochus getan. Er hat den Hohepriester durch willfährige Handlanger ersetzt. Er hat die alttestamentlichen Gesetzesrollen vernichtet. Er hat bei Todesstrafe verboten, den Sabbat zu halten. Er hat verboten, die Beschneidung zu praktizieren. Er hat die Juden stranguliert. Und die gesetzestreuen Juden, die das nicht mitgemacht haben, wurden zu Märtyrern. Und schließlich schafft Antiochus IV. Das tägliche Opfer ab. Er entweiht den Tempel, er ersetzt den Brandopferaltar durch einen Zeusaltar im Tempel und dort schlachtet er Schweine. Stellen Sie sich vor, was das für Juden bedeutet haben musste. Das war wirklich die größte und schlimmste Form der Provokation, die denkbar war. Das wird berichtet im ersten Makkabäerbuch, im ersten Kapitel ab Vers 20. Da kann man es nochmal nachlesen. Und damit bringt jetzt Antiochus der Vierte das Fass aber zum Überlaufen. Er löst den sogenannten Makkabäeraufstand aus. Und hier in Vers 12 wird nochmal gesagt, was er tat. Er warf die Wahrheit zu Boden. Und er hat zwischenzeitlich, und das ist das Erstaunliche, sogar Erfolg damit. Und was er tat, gelang ihm. Und in Vers 23 wird dann noch gesagt, wann dieser Antiochus auf die Bühne treten wird, nämlich gegen Ende ihrer Herrschaft, also gegen Ende der Herrschaft dieser vier griechischen Unterreiche. Das ist damit gemeint, gegen Ende ihrer Herrschaft. Das heißt, in der Schlussphase dieser griechischen Reiche. Und auch das passt. Zu der Zeit, als Antiochus in Israel herrscht, also 174 bis 164, in dieser Phase geht wirklich die Macht der griechischen Reiche zu Ende. Im Hintergrund kommt schon Rom, die Macht des römischen Weltreiches. Die bahnt sich schon an. Der Schatten Roms ist schon erkennbar. Und Vers 23 beschreibt noch etwas, was in dieser Zeit des Antiochus passiert. Da sagt er, die Frevler nehmen Überhand, Vers 23. Und mit den Frevlern sind Juden gemeint, abtrünnige Juden. Also auch in den eigenen Reihen der Juden werden viele dem Wort Gottes untreu. Und wir wissen, dass in dieser Zeit wirklich schlimme Dinge passiert sind. Es sind Priester nackt im Stadion um die Wette gelaufen. Das haben die Priester gemacht. Die Volksmehrheit hat die heidnischen Gottesdienste, die durch Antiochus eingerichtet worden sind, mitgemacht. Es wurde ein Nichtpriester als hoher Priester eingesetzt, wie Menelaus. Das alles fällt in die Regierungszeit von Antiochus dem Vierten. Die Frevler nehmen Überhand. Und er selbst, er raubt frech und verschlagen den Tempelschatz. Und noch einmal steht dann hier in Vers 24, genauso wie schon in Vers 12, dieser traurige Satz, und es wird ihm gelingen. Er wird zwischenzeitlich Erfolg haben. Liebe Gemeinde, die Bibel zeigt deutlich, dass Gottes Leute auch die vorläufigen Siege des Feindes ertragen müssen. Das lernen wir hier überdeutlich. Es gibt Siege des Feindes Gottes, die Gott zulässt, und zwar über eine ganze Weile zulässt. Gottes Mühlen malen langsam. Und auch für diese Situation ist Daniel 8 eine ganz wichtige Hilfe. Dann dürfen wir nicht sagen, Gott ist wohl zu schwach, um etwas daran zu ändern. Er lässt es zu. Hier steht, und er tat, und es gelang ihm, diesem Antiochus. Und in solchen Zeiten taucht dann die verzweifelte Frage oft auf, wie lange noch? Und genau hier lesen Sie Vers 13. Hier wird die Frage gestellt: Wie lange? Ich hörte einen Heiligen reden in dieser Vision. Ein anderer Heiliger sprach zu ihm: Wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüstenden Frevel und vom Heiligtum, das zertreten wird? Wie lange? Und da stoßen wir jetzt auf den zweiten großen Trost in diesen Versen. Der erste Trost lautet ja: Gott ist immer im Bilde. Und jetzt kommt der zweite große Trost, den wir hier lesen. Und der lautet: Gott behält immer die Kontrolle. Das ist das Zweite. Gott behält immer die Kontrolle. Gott hat nicht nur immer alles im Blick, sondern Gott behält auch alles unter seiner Kontrolle. Als der Daniel den Frevel des Antiochus ankündigt, da sagt er gleich hinterher: Aber dieser Wahnsinnige wird an seine Grenze stoßen. Wie lange, lautet die bange Frage in Vers 13. Und die Antwort kommt ganz präzise in Vers 14. Und er antwortete mir: Bis. Dieses Wort ist so wichtig, bis. Es gibt ein Bis, es gibt eine Grenze. Es geht nicht endlos. Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind. Dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Das ist eine sehr präzise Antwort. 2300 Abende und Morgen, das sind 1150 Tage, nämlich die Hälfte. Und diese Zeit passt genau zwischen die Tempelschändung durch Antiochus am 6. Dezember 167 und die Befestigung des Zionsberges durch die Makkabäer im Januar 163. Das sind 1150 Tage, wie man ausgerechnet hat. Von der Tempelschändung im Dezember 167 bis zur Befestigung des Zionsberges zum Schutz des Heiligtums im Januar 163. Und das sagt Daniel voraus 550 vor Christus. Das ist erstaunlich. Dieses Maß hatte der lebendige Gott gesetzt, 1150 Tage. Und er hat es durch Daniel verbrieft. Und das 400 Jahre vorher. Und kein syrischer Herrscher durfte diese Grenze überschreiten. Das ist der zweite große Trost, den wir hier finden. Gott behält immer die Kontrolle. Wir können uns das manchmal nicht vorstellen. Wir sehen keine Möglichkeiten, wie Gott das tun könnte. Wir sagen manchmal, wie soll sogar Gott da noch eingreifen? Und dann macht Gott es doch. Und er gebraucht in diesem Fall einen ziemlich unbekannten Priester aus der Provinz, nämlich Mattathias, den Hasmonäer oder Makkabäer. Und zusammen mit seiner Familie kommt dieser Mattathias herbei und weist die Syrer in die Schranken mit Gewalt. Bei den Makkabäern war geistlich vieles nicht in Ordnung. Und die haben später auch sehr viele Fehler gemacht und in die eigene Tasche gewirtschaftet und die Macht an sich zu reißen versucht. Die Makkabäer waren in mancherlei Hinsicht sehr fragwürdige Leute, eine sehr fragwürdige Sippe. Aber in dieser Situation hat Gott sie gebraucht. Und bedenken Sie bitte, das muss man sich mal vorstellen. Was für ein starker Trost muss das für die treuen Israeliten gewesen sein im 2. Jahrhundert vor Christus, als sie unter der Knute des Antiochos Epiphanes gelebt haben, als sie den Druck gespürt haben, als sie die Angst gespürt haben, als sie die Bedrohung vor Augen hatten. Und was konnten sie machen? Sie konnten in das Buch Daniel schauen. Sie konnten in dieses Kapitel Daniel 8 hineinschauen, das Jahrhunderte vorher geschrieben war. Der Text war inzwischen knapp 400 Jahre alt. Aber wenn Sie das geglaubt haben, was hier in Daniel 8 stand, wenn Sie das ernst nahmen, dann konnten Sie daraus die Gewissheit schöpfen, dieses Horn aus Syrien ist auch nur ein Hörnchen. Und dieser protzige Syrer, der wird auch bald klein beigeben müssen. Das konnten Sie lesen mit Ihrer Bibel in der Hand. Und genauso ist es gekommen. Am Ende wird Antiochus entmachtet, schließlich stirbt er an einer inneren Krankheit und einige Quellen sagen wahrscheinlich halb in geistiger Umnachtung. Das ist sein Ende. Und Sie, wenn Sie morgen wieder diesem scheinbar übermächtigen Hindernis gegenüberstehen, dann nehmen Sie sich bitte Daniel 8 vor. Und dann rufen Sie sich diesen zweiten Trost in Erinnerung. Gott behält immer die Kontrolle. Das ist ein ganz großer Dienst, den uns dieses achte Kapitel leistet. Es erinnert uns daran, dass wir auch unsere Geschichte, unsere kleine und unsere große Geschichte, geistlich deuten müssen und verstehen, aus Gottes Sicht. Aus Gottes Sicht. Wir brauchen auch so einen Gabriel, wie diesen Erzengel Gabriel, der hier in Vers 16 auftritt und dem Daniel die Sachen erklärt. Wir brauchen auch so einen Gabriel, der uns die Geschichte im Sinne Gottes erklärt. Sonst schießen wir zu kurz. Ich habe gestern noch mal einige typischen Geschichtsbücher mir rausgesucht. Also hier DTV-Atlas zur Weltgeschichte in 2 Bänden, die ganze Geschichte. Oder Egon Friedell, Kulturgeschichte in 2 Bänden. Oder Zeiten und Menschen war unser Schulbuch damals. Oder Europa im Mittelalter. Oder Geschichtsbuch der Oberstufe, Band 2, das 20. Jahrhundert. Band 1 von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und Sie könnten jetzt sicherlich noch einen ganzen Flohmarkt mit Geschichtsbüchern hier aufmachen. All diese Geschichtsbücher, so interessant und von den Fakten her wahrscheinlich weitestgehend informativ sie sein mögen, sie präsentieren uns nur eine verkürzte Geschichte. Sie präsentieren uns nicht die ganze Geschichte, sondern die ganze Geschichte begreifen wir nur, wenn wir Daniel 8 daneben legen. Und wenn wir begreifen, hinter den Kulissen hat der lebendige Gott, hat er die Geschichte unter seiner Kontrolle. Und dann bekommen wir einen nüchternen Blick, wenn wir Daniel 8 daneben legen. Und wir bekommen einen nüchternen Blick dafür, was Menschen bewirken und was Menschen nicht bewirken können. Und wir sehen, ja klar, Gott macht Geschichte durch Menschen. Die Bibel vertritt nicht so ein marxistisches Geschichtsverständnis, dass es alles nur Institutionen und Umstände sind, die Geschichte bewegen. Oder gar Parteien. Nein, Gott macht Geschichte durch Menschen, aber Gott macht Geschichte. Und Gott bestimmt die Grenzen. Und für sich allein genommen sind auch die mächtigsten Menschen sterblich und vergeblich. Schauen Sie mal, wir erstarren in Ehrfurcht vor den Führern der Weltreiche. Und was macht Gott? Hier in Daniel 8, Gott redet von einem Streit zwischen einem Widder und einem Ziegenbock. Das ist fast humorvoll. Und sogar Alexander, der Geniale, dieser frühreife Stratege, den wir in den Geschichtsbüchern den Großen nennen, der wird hier aus göttlicher Sicht auf Normalmaß zurückgestutzt, auf das Normalmaß eines Ziegenbocks. So nennt Gott ihn, Ziegenbock. Wohl zeigt uns Daniel hier diese ganzen aufgerichteten Hörner, aber am Ende sind es alles zerbrochene Hörner, alles zerbrochene Hörner. Sehen Sie hier Vers 8, als er am stärksten geworden war, Alexander, da zerbrach das große Horn. Er hat sich wahrscheinlich unbesiegbar gefühlt. Überlegen Sie, 32 Jahre, die ganze Welt erobert, wie muss der Mann sich gefühlt haben? Und dann wurde er aus dem Verkehr gezogen durch eine läppische Malaria. So viel zum Stichwort menschlicher Größe. Und schon vorher hatte Daniel gesagt in Kapitel 2, Vers 21, Gott ändert Zeit und Stunde. Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das macht Gott und niemand sonst. Und das ist der zweite große Trost, liebe Leute, der uns aus diesen Versen entgegenleuchtet. Gott behält immer die Kontrolle. Immer. Und dann gibt es noch einen dritten und letzten Trost, den der Heilige Geist hier in Daniel 8 eingebaut hat, und den wollen wir auch noch mitnehmen. Und dieser dritte und letzte Trost lautet ganz schlicht, ihr müsst keine Angst haben. Also wenn Sie das dritte auch noch notieren wollen, drittens, ihr müsst keine Angst haben. Auf den ersten Blick ist das ja sehr zum Fürchten, was Daniel hier erfährt. Und er erschrickt ja auch, Vers 17, und er fällt sogar in Ohnmacht angesichts der Wucht dieser Vision in Vers 18. Nun, einige Ausleger haben zu Recht gesagt, mit diesem Kapitel bereitet Gott sein Volk und auch seine Gemeinde auch auf das Leiden und das Kämpfen vor. Und so ist es. Wissen Sie, als es im 2. Jahrhundert vor Christus losging mit Antiochus, da waren die Juden, die Daniel 8 kannten, da waren die vorbereitet. Und in diesem Horn ist nicht nur Antiochus der Vierte gemeint, sondern dieser Syrer ist zugleich ein Modell, ein Typos, ein Vorbild. Wofür? Für den Antichristen. In Daniel 7 war ja diese Figur des Antichristen zum ersten Mal aufgetaucht. Da wird sie auch genannt, ein kleines Horn. Daniel 7, Vers 8, genauso wie hier. Ein kleines Horn, das immer größer wird, das immer mehr an Macht gewinnt, das den Gottesdienst irgendwann pervertiert und zerstört und das schließlich gegen Gottes Leute und Gott selbst vorgeht. Ein kleines Horn, das immer größer wird. Und jetzt ein Kapitel später, Daniel 8, da gibt Gott uns zu diesem Antichristen noch eine weitere Information. Er sagt, passt auf, dieser Antichrist, der hat Vorläufer. Zum Beispiel diesen Antiochus. Stellt euch drauf ein, dass immer wieder freche Führer auftreten werden, die von euch völlige Unterwerfung fordern werden, die von euch völlige Anbetung fordern werden, die von euch fordern werden, dass ihr denkt, wie sie denken, redet, wie sie reden und euch nur noch das erlaubt, was sie euch erlauben. Und dann seid gewappnet. Und wissen Sie, darum waren viele wache Christen gewappnet gegen die Antiochi dieser Geschichte, gegen die Neros und Stalins und Hitlers der Geschichte. Über meinen Urgroßvater wurde mir erzählt von meinem Vater, dass für ihn die Abgründigkeit Hitlers schon sehr schnell klar war. Nämlich in dem Augenblick, als er mitbekam, dass dieser Mann sich mit dem Ruf Heil Hitler begrüßen ließ. Und da war für meinen Urgroßvater die Sache klar. Da hat er diesen antichristlichen Zug bemerkt, der darin lag, dass ein sterblicher Mensch sich anmaßte, das zu bringen, was allein Christus bringen kann, nämlich das Heil. Seien wir wachsam. Nehmen wir uns in Acht vor all diesen vermeintlichen Heilsbringern. Und liebe Gemeinde, richten wir uns darauf ein, ihnen zu widerstehen, wenn sie Unterwerfung fordern. Das ist unsere Aufgabe und dafür brauchen wir Gottes Kraft und dafür brauchen wir Daniel 8. Und üben wir uns schon jetzt darin, uns nicht vorschreiben zu lassen, wie wir denken dürfen und was wir laut sagen dürfen. Am kommenden Mittwoch wird um 22.45 Uhr in der ARD ein Beitrag über die Evangelikalen ausgestrahlt werden unter der Überschrift Die Hardliner des Herrn, christliche Fundamentalisten in Deutschland. Und wir wissen nicht, wie dieser Beitrag im Einzelnen ausfallen wird. Er ist angekündigt, also vom Hessischen Rundfunk, als Streifzug durch die anwachsende Szene des christlichen Fundamentalismus. Schluss mit lustig, zurück zur rein bibeltreuen Lehre. Das ist ja ganz positiv. Aber die Frage ist, wie wird es hier dargestellt? Und dann wird man wahrscheinlich sehr skeptisch über das Homeschooling berichten, also über die Leute, die ihre Kinder zu Hause unterrichten können. Es wird dann davon gesprochen, dass überzeugte Christen Schwulsein als Sünde bezeichnen, dass sie gegen Sex vor der Ehe sind und dass sie sich im Besitz des einzig wahren Glaubens wähnen. Und weil das so sei, so heißt es in der Ankündigung, ein Dialog kaum möglich. Muslime und Liberale stellen für sie eine Gefahr dar, gegen die es zu missionieren gilt. Also missionieren als gegen etwas gerichtet sein, gegen eine Gefahr. Ich bin sehr gespannt, wie diese Sendung über die Hardliner ausfallen wird. Und ich denke, es wird ausgesprochen wichtig sein, dass wir als Christen reagieren. Es gibt da eine Mailadresse, info@daserste.de. info@daserste.de. Da kann man reagieren oder auch per Telefon. Das passt natürlich in die Stimmung, die zurzeit so gezüchtet wird, dass alle, die sich auf die Bibel berufen und dadurch viele Dinge in unserer Gesellschaft kritisch sehen, dann sehr schnell Seite an Seite mit den gewaltanwendenden muslimischen Fundamentalisten gerückt werden. Hier müssen wir sehr wachsam sein. Hier müssen wir vor allem aufpassen, dass wir uns nicht den Mund verbieten lassen und uns klar auch öffentlich artikulieren. Das kleine Horn. Antiochus IV., ein Modell des Antichristen. Und dafür will Daniel 8 uns sensibel machen, dass die Vorläufer des Antichristen dann irgendwann vollendet werden durch diesen einen, der dann die letzte große Entscheidungsschlacht gegen den heiligen Gott führen wird. Daniel konnte nicht ahnen, wann diese letzte Phase eintreten würde. Aber das eine hat Gott ihm in dieser Vision besonders ans Herz gelegt und das sollte er unbedingt aufschreiben. Er sollte deutlich machen, du schreibst hier auch für die Glaubensbrüder, die einmal in der letzten Phase der Geschichte leben. Daniel, auch für die schreibst du. Auch für die BEG in Hannover zu Beginn des 21. Jahrhunderts schreibst du. Schauen Sie hier in Vers 17 am Ende, da heißt es, dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Und in Vers 19 nochmal, wie es gehen wird zur letzten Zeit des Zorns, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Und in Vers 26 wird nochmal gesagt, es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Aber Daniel, dann, wenn diese Zeit kommt, wenn es auf diese letzte Zielgerade geht, dann müssen die Leute auch noch Daniel 8 lesen und Daniel 8 verstehen können. Und darum, liebe Mitchristen, ist es unsere Aufgabe, Daniel 8 weiterzutragen. Wie viele Christen in unserer Generation lesen noch Daniel 8? Wir wollen es möglichst easy haben und möglichst fröhlich. Aber diese Dimension gehört auch dazu und Gott hat sie uns gegeben, damit wir uns vorbereiten und damit wir beten und uns festmachen bei ihm. Und darum wird dem Daniel gesagt, halt das fest, verwahre das, sichere das, damit die es auch noch hören und auch noch lesen können. Und wir sehen am Ende, je näher wir an den Schluss von Kapitel 8 kommen, vor allem so ab der Mitte von Vers 24, da geht die Beschreibung dieses kleinen Horns immer mehr über Antiochus IV. Hinaus. Und noch einmal heißt es hier, Er wird ungeheures Unheil anrichten und es wird ihm gelingen, was er tut. Er wird die Staaten vernichten und gegen das heilige Volk richtet sich sein Sinn und es wird ihm durch Betrug gelingen und er wird überheblich werden und unerwartet viele wird er verderben und wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten, also letztlich gegen Gott selbst. Aber dann kommt dieser Satz, dieser herrliche Satz, der alles beendet. Aber, heißt es dann, er wird zerbrochen werden, ohne Zutun von Menschenhand. Das ist der Schlusspunkt, er wird zerbrochen werden. Gott wird es machen. Gott wird es machen. Er wird den, der diesem letzten großen Weltreich seinen antichristlichen Stempel aufdrücken wird, er selbst wird ihn zerbrechen. Das ist sicher. Das ist genauso sicher, wie all die anderen Dinge sich erfüllt haben, die Daniel angekündigt hat. Und darum ist dies der dritte große Trost, der uns hier entgegenleuchtet. Leute, ihr müsst keine Angst haben. Denn Gott spricht immer das letzte Wort. Antiochus hatte nicht mehr Zeit als diese 2300 Abende und Morgen. 1150 Tage, nicht mehr. Und auch der Antichrist wird dann gestoppt werden, wenn Gott es sagt, wenn Gott es festlegt. So lasst uns diese drei Trostwahrheiten wirklich, wirklich mitnehmen, die Gott uns in diesem achten Kapitel des Daniels schenkt. Das erste, Gott ist immer im Bilde. Und das haben wir in dieser unvorstellbaren Präzision der Prophetie gesehen. Dann der zweite Trost, Gott behält immer die Kontrolle. Hinter der ganzen Geschichte mit all ihren Büchern waltet letztlich Gottes Macht. Er behält immer die Kontrolle und weil sie das glaubt, konnte etwa die Witwe von Tilman Geske, der vor einigen Wochen ja in der Türkei ermordet wurde, jetzt vor kurzem in einem Interview sagen, als man sie fragte, was sie denn jetzt mit ihren Kindern machen würde, ob sie nicht Angst hätte und nach Deutschland zurück wolle, da hat Susanne Geske folgendermaßen geantwortet. Sie hat gesagt, nein. Ich habe keine Angst, sonst würde ich nicht hier bleiben. Wenn Sie es auf mich abgesehen hätten, würden Sie mich sowieso finden. Aber wenn ich von Gott Frieden habe, weiß ich nicht, warum ich woanders hinziehen sollte. Wenn ich von Gott Frieden habe, weiß ich nicht, warum ich woanders hinziehen sollte. Und auch Ihre Kinder sind bereit, dort weiter zu bleiben, wo Ihr Vater um Christi willen sein Leben gelassen hat. Gott behält immer die Kontrolle. Das glaubt Susanne Geske auch und gerade jetzt in dieser Zeit. Und dann dieser dritte Trost, ihr müsst keine Angst haben, weder vor der nahen Zukunft noch vor der fernen Zukunft, denn Gott spricht immer das letzte Wort. Wenn wir später die Nachrichten hören oder morgen wieder in unseren Alltag zurückgehen, dann wird uns natürlich das ganze Hörnergerassel der Widder und der Ziegenböcke wieder um die Ohren fliegen. Und dann dürfen wir fröhlich wissen, dass unser Herr sie alle schon längst entmachtet hat. Und das ist das Letzte, was ich heute sagen will. Und zwar, lassen Sie mich das so nennen, durch das alternative Horn. Durch das alternative Horn. Und damit schließe ich für heute. Der Engel Gabriel, das ist hochinteressant. Der Engel Gabriel, der um 550 den Daniel besuchte und ihm die Sache mit diesen Hörnern erklärte, und dem wir dann nochmal in Daniel 9 begegnen werden, der ist danach nur noch einmal in der Bibel aufgetreten. Und wissen Sie, wann und wo? Etwa 550 Jahre später hat er ausgerechnet die Maria und den Zacharias, den Vater von Johannes dem Täufer, aufgesucht, um ihnen zu erklären, dass Gott seinen Retter schicken wird. Das können Sie alles nachlesen in Lukas 1. Und danach hat sie ja dem Zacharias erstmal die Stimme verschlagen, weil er Gott zunächst nicht glaubte. Aber als Zacharias dann wieder reden konnte, da hat er weitergegeben, was ihm Gabriel gesagt hatte. Und da hat Zacharias Gott unter anderem mit diesen Worten gelobt. Lukas 1, Vers 68 und 69, da sagte er, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause David. Ein Horn des Heils. Und ich bin fast sicher, dass ihm diese Formulierung von Gabriel gesteckt worden war. Der Gabriel, der hat ein halbes Jahrtausend vorher dem Daniel all die anderen Hörner erklären müssen. Die Hörner des Widders, die Hörner des Ziegenbocks, das kleine Horn. Und er sagt, du, und es gibt ein einziges Horn. Es gibt einen einzigen Machthaber, der uns das Heil bringt. Und das ist Jesus. Und dann taucht dieser Begriff noch einmal auf, im allerletzten Buch der Bibel. In Offenbarung 5, Vers 6. In Offenbarung 5, Vers 6, da wird Jesus beschrieben als das Lamm Gottes. Und dann heißt es dort über ihn, und ich sah mitten zwischen dem Thron und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und das Lamm wird dann so beschrieben. Und es hatte 7 Hörner. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Und hier sagt die Offenbarung, es gibt einen, dem hat der Vater die vollkommene Macht gegeben. Die 7 Hörner. Und das ist das Lamm. Das ist nicht der Widder, das ist nicht der Ziegenbock, sondern das ist das Lamm, das ist Christus, der alles für uns dahingegeben hat. Das ist das Lamm, das sich freiwillig von der Macht des Bösen hat zermalmen lassen und uns erlöst hat. Das ist das Lamm, das für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist das Lamm. Und dieses Lamm hat jetzt die 7 Hörner. Dieses Lamm hat alle Macht. Und darum wird der alles zum Ziel bringen. Das ist das Horn des Heils. Und darum müssen wir, die wir zu Jesus gehören dürfen, keine Angst mehr haben. Und so wollen wir das heute noch einmal singen. Denn jetzt, wo wir Daniel 8 studiert haben, dürfen wir es umso fester wissen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Und dafür wollen wir ihn ehren und loben bis in Ewigkeit. Amen.